Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Christian Reiser.
Pfarrer Christian Reiser, schön, dass du Zeit für Mission hast. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Ist es in Ordnung, wenn wir weiterhin per Du sind?
Ja, sicher.
Christian, was hast du dir denn zu trinken mitgebracht?
Ich habe eine Tasse aus Friesentee mitgebracht. Das ist aus zwei Gründen verbunden mit der Gosser Mission. Zum einen sind wir seit jeher von Beginn an in Ostfriesland sehr beheimatet. Einer unserer regionalen Schwerpunkte ist dort. Und zum anderen ist der Ostfriesentee ja aus Assam. Damit sind wir mit der Gosner Kirche, die Gosner Kirche von Chota Nagpur und Assam heißt, eben auch damit verbunden.
Du bist jetzt schon mitten reingesprungen, aber lass uns doch noch mal einen Schritt zurückgehen. Gosner Mission. Was ist denn darunter zu verstehen?
Gosner ist erstmal ein Name. Johannes Evangelista Gosner war ursprünglich ein katholischer Priester, der später evangelischer Pfarrer geworden ist, hier in Berlin tätig war und der ein Freigeist war, ein erweckter Freigeist, der sehr stark für die Herzensfrömmigkeit sich eingesetzt hat, auch für soziale Belange, hat hier eine Klinik gegründet, ursprünglich für Frauen, Elisabeth-Klinik, die es heute noch gibt. Er hat Kinderverwahranstalten, so hieß es damals, gegründet, also Kinderarbeit gemacht, auch mit Kindern, die eben wenig Obhut hatten in ihren Familien und war der äußeren Mission, wie es damals hieß, erstmal eher kritisch verbunden, ist hier aus dem Kuratorium der Berliner Missionsgesellschaft ausgestiegen, weil er gesagt hat, das ist ihm ja zu bürokratisch und ist dann aber mit 63, also im reifen Alter, doch dazu gekommen, selber Missionare auszusenden und das hing damit zusammen, dass 6 Handwerker vor seiner Tür standen. Von einem Ostfriesen wurden sie dorthin gebracht, deshalb die Verbindung zu Ostfriesland und diese 6 Handwerker sagten, wir würden gerne in die Mission gehen, aber es will ja keiner uns senden, weil wir Handwerker sind und keine Theologen. Und wahrscheinlich, das ist meine persönliche Vermutung, dieses macht sonst keiner, das hat ihn auch angetriggert und dann hat er gebetet, hat Gott gefragt, ob das Sinn macht oder nicht und hat sie daraufhin dann bei Handwerkern, Meistern in Berlin untergebracht, hat sie zugerüstet und unterrichtet in biblischen und theologischen Belangen und hat dann gleich gesagt, 6, das reicht mir nicht, wenn müssen es 12 sein. Es waren letztlich, die ersten waren dann 11, einer ist noch abgesprungen und er hat dann mehr als 100 Missionare in viele Teile der Welt ausgesendet und hat ihnen immer mitgegeben, ich bleibe mit euch verbunden, aber ich werde nicht sozusagen für euch sorgen, ihr könnt euch selber versorgen und schließt euch Kirchen an, die in den Regionen schon da sind. Wir wollen jetzt nicht so einen eigenen Club bilden.
Damit hat er sich ja unterschieden von vielen der anderen Gründern von Missionsgesellschaften, die teilweise ja ganz konkret die Vorstellung hatten, sie bringen jetzt die lutherische Kirche oder eine methodistische Kirche oder im Zweifelsfall eine römisch-katholische Kirche in ein anderes Land. Warum fiel denn dann die Wahl auf Indien als eines der Orte, wo die Missionare hingeschickt worden sind?
Also im Prinzip hat er in viele Länder geschickt, auch in deutsche Siedlungsgebiete, nach Australien, nach Nordamerika, Neuseeland. Es gibt viele Regionen, wo die Gosner Missionare auch die allerersten waren. In West-Papua zum Beispiel, Otto und Geisler waren die ersten Missionare dort. Aber mit den Kirchen, die daraus entstanden sind, hat die Gosner Mission heute eigentlich nur noch sehr am Rande zu tun. Er hat angefangen, Missionare nach Indien zu entsenden. 1845 sind die ersten nach Ranchi gekommen. Das war ein Stück weit auch ein Herzensanliegen von ihm. Das ist eine Adivasi-Gegend, Ureinwohner. Da sind sehr viele Missionare hingegangen. Ich glaube trotzdem, dass es ein etwas lustiger Zusammenhang ist, dass letztendlich daraus nicht nur eine Kirche entstanden ist, die seinen Namen trägt, was ihm wahrscheinlich nicht recht gewesen wäre, sondern auch noch eine lutherische Kirche entstanden ist, wo er selber eigentlich Konfession nicht so groß geschrieben hat.
Das ist ein ganz interessanter Gesichtspunkt, dass einer, der konfessionell nicht verankert ist oder sich nicht verankert fühlt, dann am Schluss Begründer einer lutherischen Kirche ist. Warum wurde die gerade lutherisch und nicht reformiert?
Das hängt sicherlich damit zusammen mit seinen Nachfolgern. Also im Prinzip war er ja evangelischer Pfarrer hier, hat den lutherischen Gemeindeteil von einer Kirche betreut, der Bethlehemskirche, die aus böhmischen Flüchtlingen bestand. Das hängt sicherlich mit den Theologen zusammen, die er auch ausgeschickt hat. Das sind nicht nur Handwerker, sondern auch Lehrer und Theologen gewesen. Es hing auch mit der Zeit zusammen, wo sich dann diese Kirche gegründet hat und weil sie sich auch ein Stück weit dann abgrenzen wollte zu anderen Kirchen, gerade der anglikanischen Kirche, als es im Ersten Weltkrieg um die Unabhängigkeit ging. Die Kirche ist eine der allerersten, die aus der protestantischen Missionsbewegung unabhängig geworden ist. Als es um die Unabhängigkeit ging, wollte man sozusagen sein eigenes Gepräge behalten und fand sich da in der lutherischen Konfession am wohlsten.
Du hast jetzt gerade gesagt, die Arbeit der Gosner Mission begann und ist ja bis heute unter den Adivasi. Wer sind denn die Adivasi?
Die Adivasi sind sozusagen die Ureinwohner Indiens, noch bevor die Arier gekommen sind, bevor der Hinduismus groß geworden sind, gab es schon Bevölkerung in Indien. Im Süden sind es hauptsächlich Dalits, die oft auch dann zum Hinduismus oder als Outcasts, als Kastenlose zum Hinduismus gezählt werden. In den nordöstlichen Regionen, in den Dschungelregionen sind es die Adivasi, sie nennen sich selber so, die Ureinwohner, die oft nie Hindus gewesen sind und auch heute noch teilweise ihre alten eigenen Religionen befolgen. Sarna heißt sie.
Viele von denen sind dann aber Christinnen und Christen geworden. Warum denn?
Das ist natürlich ein weltweites Phänomen, dass Menschen, die in einer, wir haben früher gesagt Hochreligion, das würde man vielleicht Schriftreligion nennen oder weit entwickelten Religion, dass sie sehr wenig ansprechbar sind für missionarische Bewegungen. Das hat auch die christliche Mission, aber auch die islamische Mission haben das ja feststellen können. Auch die buddhistische Mission, die in Indien ja eigentlich auch da angetreten ist, um die Menschen zu Buddhisten zu machen. Menschen, die aber aus anderen Religionen kommen, sind oft sehr viel mehr ansprechbar auf solche Religionen, aufs Christentum zum Beispiel, aber auch eben die anderen. Und das kann man bei den Adivasi auch sehen. Wir sehen es auch in Assam selber. Es gibt einen Stamm der Karbi, die durchaus ansprechbar sind für eine Konversion, für einen Religionswechsel. Wir uns selber vorstellen, wenn heute ein Prediger kommen würde und uns eine neue Religion anbietet und anpreist, dann wären wir sehr zurückhaltend.
Du beschreibst gerade eine Situation, die viele Menschen hier in Europa gar nicht so wahrnehmen, nämlich, dass es ganz viele Gruppen von Christen und Christinnen in Indien gibt. Welche Rolle spielen die denn in Indien?
Christen gibt es in Indien früher als in Deutschland, also schon im 4. Jahrhundert gibt es Christen dort. Es ist verbunden mit dieser Thomaskirche, die sich beruft, dass der Apostel Thomas selber dort gewesen ist. Das lässt sich aber nicht bewahrheiten. Es hat also seit weit über 1000 Jahren gibt es Christen in Indien. Es ist kein großer Prozentsatz, sind etwa 2,3%. Das ist sicherlich nochmal verstärkt worden durch protestantische missionarische Anstrengungen in Südindien unter den Dalit und in Nordostindien unter den Adivasi. Sie sind eine Minderheit, genauso wie die Muslime eine Minderheit sind. Sie stehen stark unter Druck heutzutage, weil die Regierung von Ministerpräsident Modi damit angetreten ist, mit einer Art Volksgemeinschaftsideologie zu sagen, wir waren alle Hindus und wir sollen wieder alle Hindus werden, kehrt doch zurück. Das ist historisch nicht haltbar, aber als Ideologie kann man vieles behaupten. Und das wirkt sich sehr, sehr negativ und bedrückend aus auf die religiösen Minderheiten, die dann auch so ein Stück weit verspottet werden, gesagt wird, ach, ihr kommt ja nur von außerhalb, ihr habt euch Einflüssen außerhalb Indiens angeschlossen, ihr macht es aus eigenem Gewinninteresse gemacht. Und insofern ist die Situation für Muslime, die eine größere Minderheit sind in Indien, und für die christlichen Minderheiten relativ bedrückend im Moment.
Die Gosner Mission arbeitet mit der Gosner Kirche in Indien zusammen. Was bedeutet denn so eine Situation der strukturellen Unterdrückung für ein Gemeinwesen in einer Kirche, in einer Gemeinde?
Also grundsätzlich waren natürlich die Adivasis auch in ihrer Gesellschaft immer schon eine eher diskriminierte Bevölkerungsgruppe. Es gibt die vielleicht nicht ganz wahre Geschichte, dass die ersten Missionare lange in Kalkutta aufgehalten worden sind, weil sie ursprünglich nach Burma sollten, nach Myanmar, aber dann das aus Grund einer bürgerkriegsähnlichen Situation nicht ging. Und sie hätten dann gesagt, wir sehen, dass es Unterschiede gibt in der indischen Bevölkerung. Es gibt welche, die haben hellere Haut und dunklere Haut. Es gibt größere und kleinere. Es gibt die, die die schönere Arbeit machen und die, die die Drecksarbeit machen müssen. Und wir wollen dorthin, wo die kleinen, dunkleren und die unterdrückt sind in der Gesellschaft, wo die herkommen. Und das waren dann die Adivasi und so sind sie nach Ranchi gekommen. Ob die Legende ganz wahr ist, weiß ich nicht, aber sie ist trotzdem schön zu erzählen. Grundsätzlich sind die Adivasi eben durch ihr Herkommen, aber auch, wenn sie Christen sind, eben auch durch ihre Religion. Tendenziell werden sie ein Stück weit diskriminiert. Das war immer so. Im Moment ist eben die politische Ausgestaltung und die Mehrheitsmeinung bedrückender als früher. Es gibt neue Gesetze, Antikonversionsgesetze, auch in Jharkhand, in Ranchi, die verbieten, dass jemand die Religion wechselt. Also zum Hinduismus darf er gern zurückkommen. Das ist ja ideologisch kein Wechsel, sondern eine Rückkehr. Jeder, der getauft werden will, muss zunächst zum Gericht gehen und sagen, ich möchte Christ werden. Und das muss sozusagen dann dokumentiert werden. Er muss sagen, er ist keinem Druck ausgesetzt. Er macht das ganz freiwillig. Und erst dann kann er zum Pfarrer gehen und getauft werden. Es gibt auch andere Beschränkungen. Früher haben die Adivasi auf ihren Gemeindefesten die Gosner Kirche gerne auch Rindfleischgerichte angeboten. Das ist auch inzwischen verboten. Das gehört zur Tradition der Adivasis, aber es ist eben gesetzlich verboten. Die Regierung ist insgesamt sehr kritisch, was ausländische Einflüsse angeht. Das kann ich ein Stück weit auch verstehen. Natürlich will man als Regierung auch wissen, was passiert im eigenen Land und haben sehr viel reguliert. Das führt dazu aber auch, dass zivilgesellschaftliche Gruppen und christliche Gruppen immer größere Hürden überwinden müssen, um beispielsweise ein ausländisches Geld kommen zu können. Also gibt es Gesetzgebungen, die immer wieder verschärft werden. Und das setzt natürlich auch diese Initiativgruppen und diese Kirchen unter einen gewissen Druck, diese neuen Hürden auch überwinden zu können und eben die Unterstützung, die man ihnen anbietet, auch annehmen zu können.
Was ist denn die Kirche in der Lage, heutzutage zu tun?
Die Kirche ist erstmal eine Kirche, die macht Gottesdienste, Abendmahl, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen. Natürlich, sie wird mit Argusaugen betrachtet, es wird geguckt, versucht ihr neue Mitglieder zu gewinnen. Da sagt aber auch die Gosner Kirche, wir sind hier für die Adivasi und das ist unsere Mission. Da gab es bisher auch keine Vorkommnisse, wo man gesehen hat, oh, da wird eingegriffen. Das ist nicht der Fall. Sie ist auch wie jede Kirche auch sozialdiakonisch aktiv, nicht übermäßig. Da würden wir uns vielleicht als Gosner Mission noch ein bisschen mehr Engagement wünschen. Aber vor allen Dingen im Bildungssektor ist sie sehr aktiv. Also sie hat sehr viele Schulen, auch Colleges, theologische Ausbildungsstätten, die von der Kirche unterhalten werden, schon seit der Zeit der Missionare an. Also als die ersten 5 Uraun sich haben taufen lassen, 1850, da haben dann die Missionare beschlossen, wir bauen jetzt eine große Kirche und eine große Schule. Und das finde ich auch immer noch eine tolle Geschichte, dass man sozusagen, wenn die ersten 5 da sind, dann denkt man, dann wird es schon richtig gut gehen. Und es ist ja auch gut gegangen. Da sind sie sehr aktiv. Wir haben einige Kindergärten mitfinanziert für die Gosner Kirche, Reformkindergärten, wo jetzt der 3. bald fertig wird. Im Gesundheitssektor haben sie sich auch engagiert. Das ist allerdings immer ein bisschen schwierig gewesen, weil sie als Kirche da einfach nicht genug Expertise haben. Es gab lange ein Dschungelkrankenhaus in Amgauen, das inzwischen aber nur noch eine Gesundheitsstation ist. Wir haben auch mitfinanziert Gesundheitsstationen in Assam, die jetzt auch gut laufen. Sie sind sicherlich zurückhaltend, was den politischen Bereich angeht. Also sie würden sich sicherlich nicht als Protestbewegung bezeichnen. Das hat sicherlich historische Gründe und auch gute Gründe, dass sie das nicht tun.
Welche Rolle spielen denn Frauen in dieser Adivasi-Gesellschaft beziehungsweise dann auch in der Gosner Kirche?
In der Gosner Kirche gibt es seit 2000 Frauen als Pfarrerinnen. Das ist noch nicht ganz alt, aber auch nicht so ganz neu. Das hat sich gut entwickelt. Die Gosner Mission hat Theologiestudentinnen auch mit Stipendien unterstützt, sodass deren Anteil deutlich in den Ausbildungsjahren deutlich gewachsen ist. Wir haben jetzt gerade eine Evaluation gemacht, um zu gucken, wie ist denn der Stand der Frauen als Pfarrerin in der Kirche. Und das war überraschend positiv. Also die Vorurteile, die es ja in Deutschland auch am Anfang gab, kann die das? Wie ist das mit der Familie? Wie ist das mit der Stimmlage und so weiter? Das gab es natürlich in Indien dann auch. Das ist aber, glaube ich, überwunden. Es ist noch nicht so, dass es Bischöfinnen gibt. Das liegt auch an der Altersvorgabe, dass ein Bischof mindestens 55 Jahre alt sein muss. Und die Pastorinnen, die ordiniert worden sind, haben das Alter noch gar nicht erreicht. Aber das ist, denke ich, auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten zu erwarten.
Hast du denn das Gefühl, dass das für die indische Gesellschaft ein Beispiel geben könnte, dass man sieht, dass Frauen studiert haben, einen Beruf haben und Familie haben? Gleichzeitig könnte sich da was in der Umgebung der Kirche tun für Frauenrechte?
Also ich sehe die Situation von Frauen in Indien nicht so kritisch, wie sie in den deutschen Medien betrachtet wird. Also ich habe eigentlich, seit ich nach Indien fahre, und das ist schon viele Jahrzehnte, immer den Eindruck gehabt, dass Frauen in Indien relativ selbstbewusst auftreten, dass sie Berufe ergreifen können, dass sie studieren, dass vieles, was wir uns, glaube ich, in Deutschland stärker noch haben erkämpfen müssen, in Indien vorher schon da war. Natürlich gehen immer diese Gewaltexzesse, die gehen bei uns durch die Medien und die sind auch schrecklich, das ist klar. Es zeigt aber auch, wenn sie sozusagen so von den Medien auch in Indien aufgegriffen werden, dass das eben nicht als normales Recht des Mannes an der Frau oder so hingenommen wird, sondern dass das auch in Indien Empörung weckt. Und das ist wiederum ein ganz gutes Zeichen, finde ich.
Wie kann man denn Christinnen und Christen aus Indien in Deutschland treffen?
Zum einen gibt es Freiwillige aus der Gosnar-Kirche, die regelmäßig nach Deutschland kommen für ein Jahr. Wir haben gerade zwei in Berlin und eine in Lippe. Es waren welche in Ostfriesland. Das wird auch so weitergehen. Wir laden regelmäßig auch Gruppen ein, beziehungsweise Delegierte auch zu unseren Sitzungen ein. Die Gosnar-Kirche gehört auch zu den Kirchen, die Delegierte in unser Kuratorium schicken. Auch da gibt es Begegnungsmöglichkeiten. Und das ist eben ein wichtiger Faktor für uns in der Gosnar-Mission, neben der Projektunterstützung vor allen Dingen die Begegnung voranzubringen.
Christian, was ist denn deine Mission?
Ja, meine Mission, das ahnte ich ja schon, dass du mich das fragen würdest. Und ich würde sagen, meine Mission ist das Weiten. Es gibt ja dieses schöne Psalmwort, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich würde es aber gerne ein anderes Psalmwort nehmen. Und zwar, du gibst meinen Schritten weiten Raum aus Psalm 18. Ich bin als Kind in Afghanistan gewesen, schon früh, also mit 2 Jahren. Das hat sozusagen meine Welt sich doch sehr geweitet. Und das war immer mein Ziel, sozusagen Weite herzustellen. Das ist manchmal im christlichen Glauben ja auch, geht das auch, wird es auch sehr verengt. Aber das war immer meine Vision auch fürs Christentum, dass wir einen weiten Blick haben, über den Tellerrand hinausgucken, sehen, wie andere mit ähnlichen Herausforderungen umgehen, um auch eine gewisse Gelassenheit zu gewinnen, um zu sehen, dass es nicht unbedingt so sein muss, wie wir glauben, dass es sein müsste, aber auch eine Zuversicht gewinnen, indem wir sehen, das kann auch ganz anders gehen. Und insofern fühle ich mich als Direktor der Gosnar Mission auch richtig am Platze hier, weil wir zum Beispiel bei der Gosnar Kirche sehen, es geht auch ganz anders. Also viele Dinge, wo wir sagen würden, das kann doch gar nicht funktionieren, das funktioniert dort aber sicherlich nicht nach unseren Geflogenheiten. Und das gibt mir auch Zuversicht für die Kirche in Deutschland, die ja auch vor vielen Umbrüchen steht und vielen Zukunftsfragen. Wenn ich sozusagen das mitnehmen kann, auch aus anderen Ländern, aus Nepal, Sambia und Uganda, wo wir tätig sind als Gosnar Mission, dann ist da viel gewonnen. Und das ist, würde ich sagen, meine Mission hier für die Kirchen in Deutschland, aber auch für die Kirchen weltweit.
Begegnung schafft Weite. Ich wünsche dir für deine zukünftige Arbeit viel Weite, viele Möglichkeiten, dass du Sichtweisen auch andere Leute verbreiterst, auf breitere Füße stellst oder einem breiteren, längeren Schritt gibst. Ich danke dir für dieses Gespräch und persönlich dir alles Gute.
Ja, dir auch. Tschüss, Dankeschön.
Die Evangelische Mission weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.